Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FC Bayern Podcast. Leute, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, dass das, was ihr jetzt gleich hört, ein absolutes Highlight ist. Zwei Männer, die den FC Bayern geprägt haben wie kaum jemand anders. Es sind zwei absolute Bayern-Legenden. Und die beiden öffnen ihr persönliches Geschichtsbuch für uns. Es sind Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und in diesem Podcast erfahrt ihr, wie Entscheidungen hier beim FC Bayern gefallen sind, die den Verein dorthin geführt haben, wo er heute steht. Ganz ehrlich, ihr bekommt Einblicke, die ihr so noch nie gehört habt. Mehr als 125 Jahre gibt es diesen Verein jetzt. Was für eine Historie, was für eine Tradition. Bleibt jetzt also gerne dran und freut euch auf eine Folge voller Geschichten, die ihr so, ich hab's euch versprochen und ich halte das, noch nie gehört habt. Viel Spaß. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stehen hier beim FC Bayern für vieles, aber vor allem für Erfolg durch Kontinuität. Was macht diese Konstanz aus und warum haben andere Traditionsvereine diesen Weg nicht gefunden? Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die beiden liefen bei dieser Frage sofort zur Höchstform auf.
Die Kontinuität ist ein richtig wichtiger Wert, muss man sagen, in dieser heutigen Zeit mehr denn je. Und wir hatten da natürlich glückliche Zeiten, muss man sagen, im Nachhinein. Ja, ich kam in den 70er Jahren, da war Wilhelm Neudecker Präsident. Dann anschließend unser Willi Hoffmann, Champagner-Willi. Gott hab ihn selig.
Ja.
Danach kamen
Fritz Scherer,
aber es waren immer relativ wenige. Ja. Fritz Scherer, Franz Beckenbauer, dann kamst du. Es waren wenige Präsidenten da und ich glaube, was wir gut bewältigt haben, war dieser Spagat von der Tradition, aber auch in die Professionalisierung. Ohne dabei eben die Kontinuität und auch die Tradition zu vergessen. Weil ich meine, es gibt keinen Club auf dieser Welt, bei dem ehemalige Spieler den Laden geführt haben.
Ja. Wir diskutieren ja oft über die Situation in der deutschen Bundesliga, dass es sehr viele Vereine gibt, die eine große Tradition haben, wie der HSV, wie der 1. FC Köln, wie Kaiserslautern, bisschen 1860 München, wie Vereine Hannover 96, Schalke 04, Hertha BSC, die eigentlich in die erste Liga gehören, aber jetzt da in der zweiten Liga rumspielen und der eine oder andere auch in der dritten Liga. Und das hat damit zu tun, dass sie es nicht geschafft haben, die Tradition umzumünzen in Kontinuität. Ja, die Führung in diesen Vereinen hat in den letzten Jahren eben sehr oft gewechselt. Man hat sich gestritten, man war nie eine Einheit. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das klare Gegenstück zu dieser Entwicklung der FC Bayern München. Denn in den letzten 50 Jahren war es ganz oben relativ wenige Präsidenten, Manager. Ich glaube, wir zwei, die wir beide, du als CEO des Vereins, ich als zuerst Manager, dann auch Vorstand und Präsident, können das schon bestätigen, dass es für Bayern München extrem wichtig war, dass wir nach Wilhelm Neudecker, nach Meo Hoffmann, Franz Beckenbauer, der auch eine Zeit lang ja Präsident war, dazu beigetragen hat, dass dieser Verein in einem relativ ruhigen Fahrwasser sich entwickeln konnte.
Und wir hatten natürlich große Ziele, muss man sagen auch. Das größte Ziel sicherlich, dass wir neben dem sportlichen Erfolg alle immer verfolgt haben, war der Bau der Allianz Arena. Das war der Meilenstein, den ich in meiner zweiten Karriere erlebt habe, der den ganzen Club auf eine neue Stufe gehoben hat.
Ja. Das war ja auch der Traum unserer Fans, ja. Bei jeder Gelegenheit haben sie uns immer gesagt, wir brauchen ein eigenes Stadion.
Gut. Wenn wir in Mailand, in Madrid, Manchester oder was weiß ich wo waren, das waren reine Fußballstadien. Das Olympiastadion war okay, muss man sagen. Aber es war natürlich ein Olympiastadion, ein Leichtathletikstadion.
Ohne Dach im Winter.
Ohne Dach im Winter. Und ich kann mich erinnern, ich habe da gespielt manchmal vor 10.000, 12.000 Zuschauern.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, warum habt ihr da nicht 100.000 Plätze gebaut? Aber die Leute dürfen nicht vergessen, wir hatten ja einen Partner mit 1860, die da natürlich die 100.000 nie gebraucht hätten. Ja, und wir haben uns ehrlich gesagt, das weißt du ja selber, auch nicht zugetraut, jedes Wochenende 100.000 Zuschauer da rein zu packen. Und unsere Argumentation war ja, ja, wenn dann immer nur 50 oder 60 da sind und 40.000 oder so Plätze leer werden, das ist schlecht für unser Image. Und dann hat man sich auf 70.000, 75.000 geeinigt. Und ich glaube, es ist trotzdem eine richtige Entscheidung gewesen. Denn lieber immer ausverkauft, immer eine gewisse Nachfrage nach Tickets. Es gibt ja nach wie vor von unseren tollen Mitgliedern und vielen Mitgliedern den einen oder anderen, der noch nie in der Allianz Arena war. Ich glaube, an dem Tag, wo es leicht wird, ein Ticket zu kaufen, wird es auch schwer sein, immer ausverkauft zu sein.
Ja, ganz klar, das neue Stadion. Das war lange ein Traum und mit der Allianz Arena, das wissen wir heute, wurde dieser Traum Realität. Und er veränderte den Verein bis heute. Doch was viele vielleicht noch nicht wissen, die wirtschaftlichen Weichen wurden schon viel früher gestellt. Wie? Das erzählen euch jetzt Uli und Kalle.
Der Herr zu meiner Rechten hier ist eigentlich der Spiritus Rector, muss man sagen, nicht nur des FC Bayern in Sachen Wirtschaftlichkeit, sondern des gesamten deutschen Fußballs. Er war immer ein Visionär, muss ich sagen, was Wirtschaftlichkeit betroffen hat. TV-Vermarktung, wenn ich das nur mal als Beispiel. Wir hatten früher Verträge, die lagen so bei 10 Millionen für alle 18 Clubs. Und Uli Hoeneß kam dann irgendwann mal mit der Aussage, wir müssen da völlig neue Wege, andere Wege gehen, damit wir das steigern. Und dann hast du, glaube ich, irgendwann mal die Zahl von 100 Millionen.
Mit dem Meyer-Vorfälle gab es die Aktion 50 Millionen.
Erst 50 und dann 100 Millionen. Ja. Da haben ihn alle für verrückt erklärt. Und ich kann nur eins sagen, ich habe ihn ja noch als Spieler erlebt, da war er Manager. Und wir hatten natürlich nicht nur ein ganz blutjunger Bursch, ich glaube damals 28, wenn ich mich recht erinnere, sondern er hat eine neue Generation von Management auch in den Fußball reingebracht. Und das war schon, etwas Unglaubliches. Der FC Bayern hatte damals, ich glaube, 12,5 Millionen oder
Mark Umsatz.
12,5 Millionen Mark Umsatz, gleichzeitig 7,5 Millionen Mark Schulden.
Er hat dazu beigetragen, dass wir keine Schulden mehr hatten. Ja? Denn als er eines Tages zu mir ins Büro kam und sagte, ja, ich habe da so ein Angebot von Juventus Turin. Und ja, dann kam Boniperti, weißt du noch, Boniperti, der große Präsident von Juventus nach München. Und dann haben wir mit ihm verhandelt, ja, Und dann kam noch Pellegrini von Inter Mailand und hat dann ein Angebot gemacht. Und das war, da war ich immer stolz drauf, dass es so ein Geschäft war, wie ich mir das vorstelle. So, dass drei Seiten zusammen ein Geschäft machen und alle sind zufrieden, ja. Karl-Heinz hat sehr viel mehr Geld verdienen können wie in München. Wir, der FC Bayern, haben 11 Millionen oder so, etwas mehr sogar, eine Ablösesumme bekommen. Dadurch waren wir schuldenfrei. Und Inter Mailand hat einen großartigen Spieler bekommen. Ja. Und das ist genau das Ideale eines guten Geschäfts. Und das war der Beginn der Kreditfreiheit des FC Bayern. Das war immer mein Traum, nicht in die Kreditabteilung der Banken gehen zu müssen, sondern in die Festgeldabteilung. Und von den 11 Millionen haben wir dann die Schulden bezahlt, haben den Lothar Matthäus gekauft für 2,5 Millionen von Gladbach, den Roland Wohlfahrt für 1 Million. Und 1 Million etwas blieb über. Und das war der Grundstock für unser weltberühmtes Festgeldkonto, das ja eigentlich im Großen und Ganzen bis heute bestand. Und ich glaube, das war auch für uns, Karl-Heinz hat ja genauso gedacht, das war immer, Paul Breitner hat auch so Ideen mit eingebracht. Wir haben immer davon geträumt, einen Verein so wie Real Madrid aufzubauen, der sportlich ganz oben ist, aber auch wirtschaftlich vernünftig ist. Ja, es war immer, da gab es ja andere Beispiele, Tapie in Marseille, da gab es andere, die kamen schnell hoch, sind aber schnell wieder verglüht. Und das war nicht unser Ziel. Unser Ziel war, aus dem FC Bayern ein gesundes Wirtschaftsunternehmen zu werden, der seine Fans begeistert. Damals hatten wir 8.000 Mitglieder, das muss man sagen. Also da können wir alle stolz sein. Und Karl-Heinz, muss ich sagen, mit dem Transfer nach Mailand, wer weiß, was passiert wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten.
Ja, aber es war ja nicht nur das. Ich sag gut, der Transfer war Starthilfe, aber die Umsetzung, ich meine, als wir dann, als Franz dann noch kam, wir waren, glaube ich, in dem Jahr, als er kam, Tabellenachter in der Bundeswehr, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, für nichts qualifiziert. Und der Franz ist dann Präsident geworden und dann sind wir Deutscher Meister geworden. Und da war eine große Party, kann ich mich noch erinnern, ich glaube am Nockerberg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann, am Abend haben wir natürlich gefeiert und getrunken und getanzt und alles. Und dann irgendwann hat der Franz die Rede gehalten und hat er gleich gesagt, der erste Schritt ist gemacht. Jetzt müssen wir den zweiten Schritt machen, international. International. Jetzt muss unser Ziel sein, dass der FC Bayern auch international wieder diese Höhen erklimmt, die wir ja in den 70er Jahren schon mal hatten. Und er hat uns natürlich motiviert. Der Uli ist dann mal nach San Francisco zu den 49ers, hat sich angeschaut, wie die ihr Merchandising-Programm vermarkten, hat versucht, das auf deutsche Fußballverhältnisse zu adaptieren. Ich bin nach Manchester United, habe mir Sponsoring angeschaut. Zusammen waren wir dann bei Ajax, haben uns den Campus von denen. Wir haben so, ich sag mal,
das Stadion, das war ja auch das Vorbild.
Wir haben uns von allen die Filetstücke angeschaut und versucht, wie können wir beim FC Bayern diese Dinge übernehmen und einfach daraus dann eben diesen Club, den wir alle bauen wollten, dann eben auch zusammenbauen.
Legendär war auch eine Aufsichtsratssitzung mit Franz, da war er Präsident. Da waren wir mal nicht, glaube ich, im UEFA-Pokal und dann war die große Frage, machen wir jetzt so weiter oder gehen wir mal das große All-In? Ja, und dann kam der Transfer Luca Toni, Frank Ribery, Miro Klose in dem Jahr noch. Und dann hat irgendeiner im Aufsichtsrat gesagt, seid ihr eigentlich verrückt? Das sind ja über 100 Millionen, die wir gerade vielleicht noch auf dem Konto hatten, aber dann war auch das Festgeldkonto fast weg. Und dann gab es den legendären Satz von Franz, meine Herren, sind wir eine Bank oder ein Fußballverein? Ja. Und dann hat der Aufsichtsrat zugestimmt und die großen Spieler waren alle da.
Wir waren natürlich auch Schlawiner, wir haben ihn immer mitgenommen zu den Transfergesprächen.
Ja.
Dann, wenn natürlich Franz Beckenbauer am Tisch saß, das machte schon mal die ganzen Dinge
etwas einfacher.
Und wenn es ums Geld ging, war ja der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident gleich mit am Tisch und konnte den Daumen heben. Also das waren, ich muss ehrlich sagen, an diese Zeiten erinnere ich mich unglaublich gerne. Das waren wie so Pionierzeiten.
Ja.
Du kamst langsam in die Höhen, wo wir hin wollten. Und Franz und Uli und ich und auch noch Karl dazu.
Ja. Karl Hoffner hat eine große, wichtige Rolle gespielt.
Karl,
das war so ein Geschäftsführer, der immer im Hintergrund war. Aber wir haben dann die großen Gespräche geführt, haben ein Blatt Papier gehabt, da waren 4, 5 Zahlen drauf, in Millionenhöhe. Die sind wir an die Semmlerstraße, haben wir auf den Tisch geknallt und haben gesagt, mach einen gescheiten Vertrag draus. Ja? Und damit war es erledigt für uns. Und er hatte die Arbeit.
Karl hat mich einmal fasziniert. Da hatten wir doch das Angebot für den Frank Ribery hier.
Ja.
Gab zwei Clubs, Real Madrid und Chelsea. Chelsea hatte das mit Abstand höchste Gebot auf dem Tisch und das wäre ein Weltrekord damals, was Ablösesummen betrifft. Und dann kriegte ich die Mail und dann bin ich zu Uli ins Büro, habe Karl geholt und habe gesagt, wir haben ein Wahnsinnsangebot, meine Herren, müssen wir mal drüber diskutieren. Und dann haben wir diskutiert, stundenlang, mit dem Ergebnis zum Schluss. Das war eine Idee von Karl Hopfner. Wir verkaufen ab sofort nicht mehr unsere besten Spieler. Wir verlängern eure Verträge. Ihr kriegt auch im Rahmen unserer Möglichkeiten mehr Geld. Aber ihr müsst hier bleiben. Wir verkaufen nicht mehr. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Tag, als wir diese Entscheidung damals getroffen haben.
Eines der legendärsten Erlebnisse, noch kurz eine schöne Episode mit Franz Beckenbauer, war, als wir das Naming-Right für die Allianz Arena verkaufen wollten. Und da gab es ja in München nur 3, 4 große Firmen, die in Frage kamen. Das war Siemens. Heinrich von Pyrrhus sagt heute noch, war ein Fehler, dass wir uns da nicht bemüht haben. Dann BMW. Aber da hatten wir ja schon den Kontakt zu Audi mit dem Sponsoring. Und dann die Allianz. Also Allianz, gut. Dann habe ich, mit denen hatten wir schon einen Werbevertrag. Dann habe ich da gesagt, kann ich mal den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Schulte-Nölle, mal wegen dem, ja, aber das wird ganz schwierig, weil erstens ist er nicht so ein großer Fußballfan und er hat ja wenig Zeit. Ich als Marketingchef habe im Jahr so zweimal eine halbe Stunde Dann habe ich gesagt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt in die Königinstraße komme, das ist der große Headquarter von der Allianz. Naja, der wird sie empfangen und wird sehr höflich sagen, ja, ist interessant, ja. Und ich denke mal, dass er nach so 14 Tagen einen netten Brief schreibt und sagt, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt versuche ich mal was. Habe ich den Franz Beckenbauer mitgenommen, ja. Dann sind wir da in der Königinstraße einmarschiert. Dann haben wir uns schon gewundert, dass in der großen Halle schon alle so nervös waren. Da war irgendeine Stimmung, die war komisch. Dann sind wir in dem, da gibt's so einen kleinen Aufzug in den 5. Stock, da passen nur 3 Leute rein. Wir 2 da hoch. Und dann kamen wir in den Vorstandsraum. Und da war nicht nur der Herr Schulte-Nölle, sondern der gesamte Vorstand der Allianz. Und da haben wir so 2 Stunden diskutiert. Und ich habe so ein Gespür, ob etwas gut läuft oder nicht. Schulte-Nölle war immer derjenige, der immer, wenn einer eine kritische Frage gestellt hat, er immer gleich beruhigt und gesagt, habe ich gedacht, Big Brother is helping us. Ja? Und als wir also schon fast am Gehen waren, sagte Franz plötzlich, das war natürlich eine Sensation für die alle, dass der dabei war, meine Herren, darf ich auch noch was sagen? Ja. Also alle Sie, die Sie heute hier in dem Raum sind, müssen ja eigentlich froh sein. Ja, warum? Ja, ich hatte ja eine Lehre bei der Allianz gemacht, dass ich die nicht weitergemacht habe. Dann wäre ich ja auf Ihrer Seite und Sie wären nicht da. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich wollte unterm Tisch mich verkriechen. Und da gab es so eine 3-Sekunden Zeit. Und dann haben die alle angefangen zu lachen, sich auf die Schenkel geklatscht. Der Herr Schulte-Nölle hat uns 2 dann in den kleinen Aufzug bis in das Erdgeschoss gebracht, hat uns bis zur Haustür gebracht. Das hat es noch nie gegeben, dass er das gemacht hat. Und da wusste ich, wir haben einen tollen Naming-Right-Partner.
Uli, Kalle, Franz, wunderbare Einblicke, die wir hier bekommen in Entscheidungen, die so strategisch, so wichtig waren. Und jeder große Verein erlebt natürlich auch Rückschläge. Wir wissen das. Doch die wahre Stärke zeigt sich dann immer im Umgang damit. Der FC Bayern, das haben wir ganz oft gesehen, hat immer einen Weg zurückgefunden. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über Höhen, Tiefen und auch über wahre Identifikation.
Ich glaube, wenn man im Fußball was aufbauen will, mannschaftstechnisch, da muss man einen klaren Plan und eine klare Vision haben. Es ist unglaublich schwierig, jedes Jahr 4-5 Spieler auszuwechseln, weil A ist das in der heutigen Zeit unglaublich teuer und zweitens bedarf das dann immer dem Faktor Zeit, bis der Trainer die integriert hat, bis dann die Harmonie in der Mannschaft, die Loyalität und auch sowas wie eine Freundschaft entsteht. Und deshalb glaube ich, ich sag mal, die Mannschaft, die ich erlebt habe in meiner zweiten Karriere im Management, die ich am meisten geschätzt habe, muss ich sagen, war die Mannschaft, die 2020 6 Titel gewonnen hat. Das war ja wie ein Durchlauferhitzer, den wir da erleben durften damals. Und ich habe dann die Mannschaft da bei diesem Final Eight Turnier, wie das damals hieß,
in Lissabon,
ja, haben wir die erlebt. Das war eine Stimmung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Morgens war es zum Glück super Wetter, Hotel war alles super, alles war okay. Hansi hatte die Truppe im Topf vorbereitet. Und jeden Morgen hattest du den Eindruck, da trifft sich ein ganzer Club, nicht nur 11 Freunde, wie es so früher hieß, sondern ein ganzer Club, der an einem Strang zieht, gemeinsam zum Wohle des Erfolges. Und das Ergebnis ist bekannt. Wir haben ja gespielt wie aus einer anderen Welt. 8-2 gegen Barcelona. Ich bin ins Stadion gefahren, war hypernervös, weil ich mir gedacht habe, wenn es schlecht läuft, müssen wir morgen nach Hause fahren. Dann gewinnst du 8-2. Ich bin auf der Rückfahrt da im selben Bus gesessen. Da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Morgen früh werde ich wach und alles war nur geträumt. Und
haben wir in Barcelona schon was anderes erlebt. Ja? Weil das war ja, glaube ich, überhaupt auch eine der größten Leistungen dieses Clubs, dass man nach den größten Niederlagen 1-2 Jahre später die größten Erfolge gewonnen hat. Das war dann 2001 die Champions League oder auch nach dem Finale daheim haben wir ja auch dann in London gegen Dortmund die Champions League gewonnen. Und das zeichnet einen Club aus. Und was kann eins auch sagen wollte, ist, wichtig ist für Kontinuität auch, du kannst nur ein Mir San Mir entwickeln. Da wird ja immer so viel davon gesprochen. Aber wenn du natürlich jedes Jahr 10 Spieler austauschst, Nein, geht dann nicht. Kriegst du das nicht hin. Wie soll ein Spieler, der oft nur ein halbes Jahr da ist, das Gefühl für mir sein, mir, das ist ja ein ganz besonderes Lebensgefühl. Wie soll er das mitkriegen? Weil es müssen ja die handelnden Personen, das ist die Führung, aber auch die Trainer, auch die Masseure, auch die Ärzte den Spielern vorleben. Und das können sie nur miterleben, wenn sie das jeden Tag einatmen. Und das geht nicht in einem halben Jahr. Deswegen ist es für eine Mannschaft, wenn sie mittel- und langfristig Erfolg haben will, dringend notwendig, dass nicht ein ständiges Kommen und Gehen ist.
Nein, das stimmt. Beste Beispiel haben wir zwei zusammen erlebt, Frank Ribéry.
Ja, ja.
Kam zu dir nach Hause an den Tegernsee, eigentlich mit dem Ziel, ich möchte nach Madrid. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Juristen, der perfekt Französisch sprach, Dr. Gerlinger. Der war dabei, hat übersetzt. Und es war klar, Frank wollte unbedingt dahin. Und wir haben gesagt, nee, du bleibst hier, du kriegst einen neuen Vertrag. Und dann gewinnen wir hier genau das, was du theoretisch natürlich auch mit Madrid gewinnen kannst, gewinnst du dann eben hier in München. Und ich werde nie vergessen, wie der Gerlinger mit dem Frank aufstand und der Gerlinger sagt zu uns zweien, ja, der bleibt nie hier. Dann haben wir zwei, ohne uns abgesprochen zu haben, gesagt, unisono, ja, natürlich bleibt der. Der schreibt dem nächsten neuen Vertrag, 5 Jahre,
na ja,
und dann fertig.
Na ja.
Und dann sagt der Gerlinger, ja, ich wette eine Flasche guten Rotwein. Habe ich gesagt, ich will Sie jetzt nicht überstrapazieren, wir wetten beide mit Ihnen die eine Flasche, und wir würden auch 6 Flaschen wetten. Das Ergebnis ist bekannt. Frank hat seinen Vertrag kurz danach um 5 Jahre verlängert und ist vor allen Dingen eins.
Ich mache 5, hat er gesagt.
Ich mache fünf.
Ich habe gemacht 5 Jahre mehr. Und ich liebe alle Fans in Bayern München.
Und er ist glücklich geworden. Er ist glücklich geworden. Er war immer für mich wie so ein, ich sag, Handelsreisender. Mal in Marseille, vorher in der Türkei, glaube ich, in Istanbul und. Und hier hat er endlich seine Familie gefunden.
Bis heute.
Bis heute.
Ja. Seit dem Verein nach wie vor extrem verbunden.
Und davon gibt es viele, viele Spieler. Vor ein paar Wochen, als wir in Rotterdam verloren haben, hat mich der Roy Mackay angerufen und hat gesagt, kommen Sie mit. Da habe ich gesagt, nein, Roy, ich Auswärtsspiele mache ich nicht mehr. Da sagt er, das ist schade, sonst hätte ich Sie und den Uli heute Abend eingeladen zum Essen. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir denn? Sagt er, mir geht's gut, aber die Zeit in München, das war für mich und auch meine Familie die beste Zeit.
Und weißt du noch, wie wir den geholt haben?
In La Coruña.
La Coruña, moa.
La Coruña war ein super Deal, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, den müssen wir noch erzählen.
Ja.
Wir haben uns mit dem Präsidenten von La Coruña um 24 Uhr in Madrid verabredet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Lokal ist.
Calasain oder wie das?
Calasain.
Ja.
Calasain. Gutes Lokal. Es wurde 1 Uhr wie immer auf die Uhr geschaut. Irgendwann haben wir angefangen zu essen, weil wir natürlich auch Hunger hatten. Dann kam der um 1:30, als wenn es das Normalste der Welt wäre, setzte sich hin, eine Irrsinnssumme für den Roy verlangt und dann irgendwann sind wir aufgestanden und haben gesagt, wird nicht funktionieren, so wie es aussieht. Und so weit fertig. Dann hat er ein Interview gegeben über uns zwei, dass er uns zwei jungen Burschen, damals waren wir in der Trojung, erstmal eine schöne Lektion erteilt hat, wie im Fußball verhandelt wird und alles. Ein Jahr später, der liebe Gott meinte, es mit seinem Verein nicht mehr so gut, ist La Coruña in die zweite Liga abgestiegen. Vielleicht waren die jungen Burschen damals doch nicht so blöd, wie sie das geglaubt haben.
Der FC Bayern. Warum spaltet dieser Verein eigentlich so viele Meinungen? Woher kommt das Selbstbewusstsein? Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erklären, warum der FC Bayern so polarisiert und warum das vielleicht sogar eine seiner größten Stärken ist.
Ich glaube ganz einfach, ich habe das ja miterlebt, ich bin kein Bayern, komme aus dem schönen Ostwestfalen. Und ich habe damals immer auf Bayern München als junger Bursche geschaut. Es gab diesen großen Respekt wegen der großen Erfolge, die ihr damals hattet mit Franz, Gerd und Sepp und dir und Paul und wie sie alle hießen. Diese große Mannschaft, die da damals diese großen, tollen Erfolge hatte, 3-mal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Aber wie halt immer im Leben ist Erfolg auch mit einem Faktor Neid verbunden. Aber es gab kein Spiel auswärts, das nicht ausverkauft war. Kein Spiel. Also alle, die über uns jemals auch polarisierend oder möglicherweise auch mal negativ gesprochen haben, müssen eigentlich den Hut vor Bayern München ziehen, weil jedes Spiel, und man muss wissen, früher, als das Fernsehen noch nicht das Fernsehen von heute war, Sponsoring überhaupt noch gar kein Thema war oder Merchandising auch unbekannt, war das Ticketing zu 85% für die Einnahmen verantwortlich. Und dementsprechend war man davon abhängig, dass das Spiel ausverkauft ist. Einziges Spiel, das immer ausverkauft war, war, wenn sie gegen Bayern München gespielt hat. Wobei man eins sagen muss, richtig gut geht es dem FC Bayern erst, seitdem der gute Uli damals Manager geworden ist. Doch, doch, das war schon dein großer Verdienst. Weil vorher war man sportlich erfolgreich, aber finanziell immer auf Kante genäht, würde ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, wenn du mal einen Spieler verpflichten wolltest, musstest du da 23 Gespräche führen, zum Käfer mit dem Willi gehen und was weiß ich und dem eine Flasche Champagner noch zum Schluss kredenzen, damit er dir das okay gegeben hat. Das ist das Schönste, wenn man alles mal miterlebt hat, auch Zeiten, wo es nicht so toll war, auch sportlich mal eine Krise erlebt hat, weil nur dann lernt man auch. Für mich war der FC Bayern immer wie ein Lehrmeister.
In unserer Gesellschaft gibt es ja viel zu viele Duckmäuser. Es gibt ja viele Leute, die sich permanent beklagen, die permanent schimpfen über alles, aber nicht bereit sind, auch den Kopf aus dem Fenster zu lehnen. Und ich glaube, bei uns gab es genug Leute, die genau das immer wieder gemacht haben. Auch mein Vorgänger Robert Schwan war natürlich auch einer, der sein Maulwerk aufgerissen hat. Ich habe das versucht auch zu machen. Es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Und ich glaube, das ist symptomatisch für den FC Bayern, dass man auch bereit war, gewisse Risiken einzugehen, auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir weiterhin bereit sind, auch zu sagen, was wir denken.
Ich bin sicher, wir werden deutscher Meister. Und das ist jetzt eine Zwischenbilanz, die Bremen wunderbar an Weihnachten vielleicht oben hat. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Und wir werden das dann schon richten. Tschüss. Ne?
Ja, es macht schon Spaß, die beiden so plaudern zu hören, oder? Was auch deutlich wird, so verschieden sie sind, sie haben auch voneinander profitiert und sich optimal ergänzt.
Ich bin ihm ja zugeteilt worden, als ich mit 18 kam. Uli war normal immer mit Paul Breitner in einem Zimmer. Und dann ist
damals gab es noch Doppelzimmer.
Doppelzimmer, ja, aus Kostengründen gab es noch Doppelzimmer. Und Paul Breitner ist ja dann nach Real Madrid transferiert. Und dann wurde ich dem Uli zugeteilt. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal ein Spiel in, ich glaube, irgendwo Huelva in Spanien, südlichen Zipfel von Spanien, katastrophal gespielt. Und ich glaube, dann haben wir Spiel um Platz 3 sogar verloren und der Schwan war auf 180. Hm. Dann bin ich in die Kabine, hatte keine Minute gespielt, habe gedacht, jetzt hörte ich aber, das, es wird unruhig. Ich habe gedacht, jetzt bis der Dampf hier mal verraucht, gehe ich erstmal auf die Toilette. Dann kam ich nach 10 Minuten von der Toilette runter. Dann sagt der Schwan zu mir, wo warst du? Dann sagt er, du trägst jetzt alle 15 Aluminiumkoffer in den Schuhe, Trikots, Warmlaufklamotten und was weiß ich drin war, zum Bus. Und alle Spieler wollten mich unterstützen, mir helfen. Jeder nahm, nein, der trägt die alleine. Und so wurdest du von Schwan erzogen. Anschließend waren wir zusammen im Zimmer. Und ich war eigentlich fix und fertig, weil ich war 18 Jahre alt damals und bin da abgeputzt worden von dem Robert. Und er sagt, nimm dir das nicht zu ernst, nimm dir das nicht zu Herzen. Der kanzelt eigentlich nur die ab, die er irgendwo auch...
Die er mag.
Die er mag und die er respektiert und fertig. Und er sagt, er sieht in dir irgendwas...
Den er eine Zukunft gibt.
Der sieht in dir irgendwas und ich kann dir nur eins sagen, beißen jetzt. Du musst beißen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich Uli so als Mentor hatte. Und dass ich auch viel gelernt habe. Ja, wenn du abends da hatten wir ein Bundesligaspiel und dann waren wir im Hotel da, Villa Adolfine. Und abends hat man um 8.15 Uhr, 20.15 Uhr immer der Alte geschaut. Essen gab es vorher. Dann Uli lag im Bett und hatte auf mal so eine Holzkassette vor sich mit so 500 DIN A4 Blättern. Und schrieb und schrieb und schrieb und schrieb. Dann sage ich, was machst du da? Dann sagt er, ja, ich unterschreibe hier die Blätter, die DIN A4-Blätter. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, ich habe doch zur Weltmeisterschaft 1974 ein WM-Buch gemacht. Und die erste Auflage war, weil wir Weltmeister waren und den Leuten das Buch gefallen hat, war relativ schnell vergriffen. Und jetzt müssen wir die zweite Auflage nachbringen. Und der Clou des Buches war, dass jedes Buch von Uli Hoeneß und Paul Breitner handsigniert, original unterschrieben war. Und Uli hat die Blätter dann, und da habe ich gesagt, was kriegst du denn jetzt für die Unterschriften hier? Dann sagt er, was hast du gesagt, eine Mark oder zwei Mark?
Eine Mark.
Eine Mark. Eine Mark, dann habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, und wie viel schreibst du so an so einem Abend? Dann hast du, glaube ich, gesagt, so 2000. Aber 2000. Du konntest schreiben und nebenbei Fernsehen gucken. Ja. Oder ich sag mal, Fernsehen gucken und nebenbei schreiben. Ich
kannte die Unterschrift.
Und dann habe ich mir gedacht, Respekt. Und Uli war immer auch als Spieler schon an wirtschaftlichen und finanziellen Dingen beteiligt. Und es war uns klar, er wird irgendwann Manager.
Aber das Schicksal hat es gut gemacht. Genau, was ich über Karl-Heinz immer ganz toll von erstens, natürlich ein großartiger Spieler, aber als er nach Mailand transferiert wurde, und da ist er so ein richtiger Weltmann geworden. Ich habe ihn ja öfters am Anfang besucht und hat dann ganz schnell die italienische Sprache gelernt. Und es war unglaublich, wie viele Leute ihn respektiert haben. Ich war mal da, da hatten sie am Sonntag gegen Juventus, glaube ich, 4-1 gewonnen, er hat 3 Tore gemacht. Und wie viele Menschen, gut, die meisten Italiener, gut angezogen, gut gepflegt, die Leute, grazie Kalle, dieser Respekt vor ihm und seiner Leistung, der war so unglaublich. Und ich glaube, diese Zeit hat ihn unglaublich geprägt. Und es gibt wenige Spieler, der Meinung war ja ein kleiner Bub mit 18 Jahren als Banklehrling aus Lippstadt gekommen und plötzlich war ein Weltstar, den die ganze Welt respektiert hat. Und was auch noch eine ganz entscheidende, tolle Sache war, die ich mir für mich nicht so haben vorstellt, er war der best informierte und best akzeptierte Funktionär des FC Bayern im internationalen Fußball. Wenn Sie heute in der UEFA, in der FIFA, wenn Sie jemanden fragen, alle sprechen von Karl-Heinz.
Gut, das war natürlich, hing damit zusammen, lieber Uli, wenn du mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß zusammenarbeitest, stehst du normalerweise ja immer im Schatten. Und ich habe mir dann damals, als ich Vizepräsident wurde, in den ersten Jahren, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt hier? Für was sollst du hier dem Verein irgendwie, Franz hat immer gesagt, dienen. Und ich hatte auch ein bisschen Glück, muss ich sagen, mit meiner zweiten Karriere speziell. Ich habe dann mich spezialisiert wirklich aufs Ausland und auf die Verbände und alles. Und mein großes Glück war wirklich in dem Fall auch die Sprache.
Ja.
Gut, Englisch sprach ich vorher schon, aber
Italienisch, bisschen Französisch,
Spanisch. Aber speziell das Italienische hat mir unglaublich geholfen, weil damals die wichtigste Liga der Welt war die italienische Liga. Und du weißt selber, die ganzen Herrschaften wie der Präsident von AC Milan, Galliani, oder aber von Juventus Turin, die sprachen alles, nur kein Englisch, Deutsch sowieso nicht. Und da hatte ich den Startvorteil, dass ich mit denen in ihrer Sprache sprechen konnte überhaupt. Und damit natürlich mir die ersten Meriten auch verdienen konnte. Mhm. Ja. Und ein, sag ich mal, respektvolles Verhältnis aufbauen konnte. Es war eine glückliche Fügung des Schicksals.
Ich glaube, besser hätte man das nicht formulieren können. Eine glückliche Fügung des Schicksals. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben uns mitgenommen auf eine Reise durch die Historie des Vereins, des FC Bayern München. Aber jetzt zum Schluss interessiert uns auch eure Meinung. Welche Anekdote hat euch am meisten überrascht? Welche Entscheidung von Hoeneß und Rummenigge haltet ihr für die wichtigste der Vereinsgeschichte? Schreibt es uns gerne hier in die Kommentare bei Spotify und vergesst nicht, der FC Bayern Podcast kommt regelmäßig mit spannenden neuen Folgen. Also abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und was sich unsere beiden Protagonisten künftig für den Verein wünschen, das hören wir jetzt zum Abschluss.
Ich wünsche dem FC Bayern München viele, viele Jahre mal. Ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, noch mal so viele, das kann man ja gar nicht richtig in Worte fassen, aber einfach das Glück. Ich wünsche dem FC Bayern München, dass er diese vielen Fans, die er weltweit hat, weiterhin glücklich machen kann, dass er die Mitglieder weiterhin so gut betreut wie in der Vergangenheit. Und ich persönlich kann nur auch Danke sagen, denn eines muss ich ja klar sagen, diesem Verein habe ich und meine Familie alles zu verdanken.
Ich glaube, das Wichtigste, was ich hier immer erlebt habe, ist dieser Satz, mir san mir, haben viele in Deutschland, glaube ich, bis heute nicht verstanden. Mir san mir bedeutet nichts anderes als Familie. In der Familie steht einer für den anderen. Wenn es Probleme gibt, löst diese Familie die auch. Bleibt bitte weiter so stark, wie das in der Vergangenheit immer der Fall war. Es war mir eine große Ehre, für diesen Club zu arbeiten, 50 Jahre immerhin mit ihm zu verbringen. Und es war mir auch eine große Freude. Macht die Fans stolz, gebt alles, dass ihr am Saisonende immer Titel habt, weil das ist nun mal eben die Würde, die Bayern München zu erfüllen hat. Ansonsten möchte ich nur eins sagen. Grazie, Bayern.